Vor 7 Jahren, etwa genau 7 Jahren, war ich in einem kleinen Zimmer in London. Ich war dort etwa in der Hälfte meines Theologiestudiums und ich fühlte mich, ehrlich gesagt, etwas entmutigt. Wer Theologie studiert, der lernt, dass man zwar einige Fragen beantwortet bekommt, aber gleichzeitig stellen sich so viele neue. Wahrscheinlich mehr neue, als dass Fragen beantwortet werden. Und es schien alles so kompliziert. Wir lasen nicht nur die Bibel, wir lasen, was Kommentatoren über die Bibel schrieben. Aber wir lasen nicht nur die Kommentatoren der Bibel, wir lasen auch, was andere Autoren über die Kommentatoren der Bibel schrieben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir lasen sogar von Leuten, die über die Kommentatoren der Bibel schrieben. Wir sprachen über Supralapsarianismus und Infralapsarianismus und weitere theologische Konzepte, die das Hirn sprengen. Und wir lernten oder versuchten zu lernen, das Griechische und das Hebräische, die Ursprachen der Bibel, immer Montag, Dienstagmorgen Griechisch eine Stunde, Mittwoch, Donnerstagmorgen Hebräisch eine Stunde und das alles in Englisch. Und plötzlich veränderte ein kleines Strichlein, ein hebräisches Iota, einen ganzen Satz. Also genügte es nicht mehr, nur die Bibel in Englisch oder Deutsch zu lesen, sondern auch im Hebräischen. Und so eines Tages, an einem Abend, saß ich dort in meinem kleinen Zimmer und ich dachte, kann es wirklich so kompliziert sein? Ist die Bibel zu verstehen wirklich so schwierig? Und ich war entmutigt. Und ich schrieb damals in mein Tagebuch, ich schrieb, Jesus, ich fühle mich einmal ein bisschen entmutigt. Ist wirklich alles so groß, alles so kompliziert, alles so unüberschaubar, alles so schwer? Sind deine Lehre so kompliziert? Ist es denn wirklich so schwer, dich zu verstehen? Ist denn das Evangelium nur für Menschen mit hohem IQ? Hast du nicht einfache Fischer gerufen? Deine Jünger, ungelehrte Menschen, einfache Bürzer? Oh Jesus, bitte lehr mich die einfache Lehre von dir. Bitte mach mein Herz einfach. Und bitte offenbar mir deine Wahrheit in einfacher Sprache. Ich möchte auch nicht übergeistlich werden, denn ich glaube nicht, dass du das gewesen bist. Du hast Wunder bewirkt beim Fischen. Du hast dich mit den Jüngern um ein Kohlefeuer gesetzt. Du hast ihre Sprache geredet. Du hast deine Macht gezeigt beim täglichen Essen. In dieser Zeit kaufte ich mir eine Kinderbibel. Und ich erinnere mich noch gut, ich lief 20 Minuten nach North Finchley in so einen Store, holte die Bibel ab und lief wieder 20 Minuten zurück zu dieser Ausbildungsstätte. Und dann an einem Abend saß ich mit dieser Kinderbibel auf meinem Bett. Das Zimmer war so klein, es hatte nicht wirklich Platz für mehr als ein Bett. Und ich las diese einfache Kinderbibel. Und ich erinnere mich noch, wie mein Herz wirklich schmolz. Ich weinte über so vielen dieser einfachen, aber so kraftvollen Geschichten. Und ich habe euch die Einleitung dieser Kinderbibel mitgebracht. Ich muss das sowieso üben, so ein bisschen aus der Kinderbibel vorzulesen. Die Einleitung. Also, einige Menschen denken, die Bibel ist ein Buch voller Regeln, die dir sagen, was zu tun und was du eben lassen sollst. In der Bibel hat es sicher einige Regeln. Sie zeigen dir, wie das Leben am besten funktioniert. Aber die Bibel geht gar nicht so sehr um dich und was du tun sollst. Es geht eigentlich viel eher um Gott und was er getan hat. Andere Leute denken, die Bibel ist ein Buch voller Helden. Menschen, die du nachahmen und kopieren sollst. In der Bibel hat es sicher einige Helden. Aber die meisten Personen der Bibel sind ehrlich gesagt überhaupt keine Helden. Sie machen ziemlich große Fehler, manchmal sogar aus Absicht. Sie haben Angst, sie rennen davon und manchmal sind sie einfach nur gemein. Nein, die Bibel ist nicht ein Buch von Regeln oder ein Buch von Helden. Die Bibel ist hauptsächlich eine Geschichte. Es ist die abenteuerliche Geschichte eines jungen Mannes, der von einem weit entfernten Land kommt, um seinen Schatz zurückzugewinnen. Es ist die Liebesgeschichte eines mutigen Prinzen, der seinen Palast verlässt, seinen Thron, alles, um jene zu retten, die er liebt. Diese Kinderbibel hat den Untertitel jede Geschichte flüstert seinen Namen. Und ich glaube, genau das tut die Bibel. Jede Seite flüstert den Namen der großen Hauptfigur. Jede Geschichte, jede Seite erzählt seine Geschichte. Jede Seite entpackt etwas mehr von dieser einen großen Sache, die in der Bibel als Evangelium betitelt wird. Und ich finde, es ist eine super Kinderbibel, so ein bisschen Werbung, weil die meisten Kinderbibeln sind schlecht, weil die meisten gehen entweder in die Moralrichtung, Regeln, tu das nicht, oder in die Heldenrichtung, Helden, ahme sie nach. Und diese Bibel findet so einen schönen Mittelweg. Jede Geschichte flüstert seinen Namen. Das Evangelium, dieses große Zentrale in diesem Buch, um das geht es heute. Der Titel dieser Predigt ist ganz simpel, das Evangelium. Und ich lade euch ein, heute Morgen wieder einmal ganz neu dieser einen großen Geschichte zuzuhören. Tim Keller ist ein Autor und Pastor in New York. Der hat mal gesagt, Erweckung geschieht, wenn eine Gruppe von Menschen, die eigentlich meint, das Evangelium zu kennen, entdeckt, dass sie es eigentlich gar nicht verstanden haben. Und ich glaube, wir sind oft in der Gefahr, innerlich das Evangelium abzuhaken. Ja, Basics habe ich verstanden. WWJD oder die vier Punkte oder was auch immer. So Kreuz, Graben, Gott, Graben, Mensch, Kreuz. Ist ja alles klar, kenne ich. Jetzt gehen wir weiter zur richtigen Nahrung, zu tieferen biblischen Wahrheiten. Und das ist ein Irrtum. Es gibt keine tiefere biblische Wahrheit als dieses simple, einfache, kraftvolle Evangelium. Im Glauben zu wachsen bedeutet nicht, von dem weiterzugehen, sondern immer tiefer hinein. Unser Hauptproblem ist nicht, dass wir es zu gut kennen, sondern dass wir es zu oft vergessen. Denn wenn dieses Evangelium nicht mehr in deinem Herzen brennt, dann wird dein Leben leer. Das Evangelium, es ist alles, es ist wie das Benzin, das das Auto am Fahren hält. Und wenn es nicht mehr im Herzen pulsiert, dann beginnt dein Leben zu stottern, der Motor wird stocken. Das Herz wird unzufrieden und Veränderung hört auf. Dein Gebetsleben verändert sich. Es wird mehr zu einem disziplinierten Herunterbeten von Gebetslisten und nicht mehr zu dieser inneren Dankbarkeit, die einfach übersprudelt. Die Geduld mit deinem Mitmenschen nimmt ab. Du bist schneller geärgert. Es dreht sich plötzlich vieles mehr um dich. Die Welt wird zu deinem Diener. Freunde, Geld, Kirche, Beziehungen sind hier für mich. Du fühlst dich oft im Nachteil. Deine Erwartungen an die Menschen, die Welt, die gehen hoch. Und dein Geben geht runter. Alles, was dich etwas kostet, das schmerzt. Das Selbstbild leidet, man wird unsicher. Vielleicht fühlst du dich schlecht, schuldig, bedeutungslos, unwürdig. Vielleicht aber auch überlegen, stolz, besser als die anderen. Das ganze Leben, unser Fühlen, unser Charakter, alles ist verwoben mit diesem Evangelium und der Frage, wie stark wir darin verwurzelt sind. Wenn diese Verwurzelung sich löst und wenn dieser Motor zu stocken beginnt, dann machen die Menschen etwas, und zwar greifen sie zu falschen Göttern, falsche Retter, vielleicht ein Hobby, um diese Leere im eigenen Herzen zu füllen, vielleicht eine neue Beziehung, oder der Gedanke an eine neue Beziehung, um diese Unzufriedenheit in mir irgendwie zu überdecken. Vielleicht Luxus oder Genuss, ein feines Glas Wein, eine Zigarre, neue technische Einrichtungen, ein neues Auto, ein neues Handy. All das, um irgendwie wieder Freude und Abwechslung und Faszination im Leben zu haben. Aber es wird nicht funktionieren. Es wird einem immer noch leer zurücklassen. Weil wenn das Evangelium nicht mehr brennt, wenn das nicht mehr das Benzin ist oder der Diesel oder der Strom für dein Auto, dann rollt es aus. Was also ist dieses Evangelium? Was bedeutet es? Ich glaube, es ist so wichtig für jeden Bereich unseres Lebens. Ich habe vor kurzem ein Evangelium entdeckt, und zwar im 1. Samuel Kapitel 31. Es war spät am Abend, ich war schon im Bett. Ich lese manchmal am Abend im Alten Testament, habe dieses Evangelium entdeckt und ich musste nochmals aufstehen und es aufschreiben. Und ich möchte es gerne mit euch teilen. Hört sich ein bisschen nach falscher Grammatik an, gell, wenn ich sage, ich habe ein Evangelium entdeckt. Bisschen komisch. Ihr werdet verstehen, warum bald. 1. Samuel 31. In der Bibel gibt es einige brutale Geschichten von Kämpfen und Schlachten. So ein bisschen, zum Teil schon noch brutal, ja. Und eine davon ist im 1. Samuel 31. Das Volk Israel kämpft gegen dieses Volk der Philister. Und das Volk kämpft zusammen mit ihrem ersten König, dem König Saul. Leider geht die Schlacht aber ziemlich bergab. Sie verlieren diese Schlacht, ziemlich schlimm, viele sterben, sie erleiden eine riesige Niederlage. Und unter den Toten befindet sich auch der König und seine drei Söhne. Und hier kommt die Geschichte. Und es geschah am folgenden Tag. Da kamen die Philister, das waren die Feinde, um die Erschlagenen zu plündern. Und sie fanden Saul und seine drei Söhne auf dem Gebirge Gilboa liegen. Und sie hieben ihm den Kopf ab und sie zogen ihm seine Waffen aus und sie sandten in das Land der Philister ringsumher um, jetzt kommt es, um dieses Evangelium in den Häusern ihrer Götzen und unter dem Volk zu verkünden. Hier haben wir ein Evangelium. Weil Evangelium bedeutet simpel und einfach gute, frohe Neuigkeit. Hier in dieser Geschichte ist der Tod dieses König Sauls frohe Neuigkeit für die Philister. Es bedeutet den Sieg für ihr Volk und die Niederlage ihrer Feinde. Und dieses Evangelium wurde ins ganze Land gesandt. Normalerweise wurde eine solche freudige Botschaft auf ein Pergament geschrieben und einem Läufer in die Hände gedrückt. Oder es wurde ihm einfach gesagt, hey, geh hin, geh in die Stadt zurück, zum Volk, in die Dörfer und verkündige überall diese frohe Neuigkeit. Und das war dann der Evangelist, der Verkündiger von guten Neuigkeiten. Er predigte die Botschaft eines Sieges. Er verkündigte die gute Nachricht, dass der Feind besiegt wurde. Evangelium beschreibt also ganz simpel und einfach die gute Botschaft von etwas Geschehenem, von etwas, das passiert ist, von einem Sieg, der erkämpft wurde. Klar, aus der Sicht von Israel war das kein Evangelium hier, es waren schlechte Neuigkeiten, aber aus der Sicht der Philister war es gute Neuigkeit. Wenn Sarah und ich in etwa 3, 4, höchstens 4 Wochen unser Kind in den Armen halten, dann haben wir ein Evangelium zum Weitererzählen, eine gute, frohe Nachricht. Und wahrscheinlich, wir werden sie auf eine Karte schreiben und werden sie verteilen. Wir werden Evangelisten. Das bedeutet das griechische Wort Evangelium, frohe, gute Nachricht. Und jetzt gibt es ein Evangelium, das dieses ganze Buch umfasst. Die ganze Bibel. Und es ist nicht der Sieg der Philister über Israel, sondern ein viel größerer und besserer Sieg. Und hier drehen wir uns zum Anfang zurück, zu dieser Kinderbibel. Jede Geschichte flüstert seinen Namen. Jede Geschichte, jede Seite flüstert den Namen der einen großen Hauptfigur. Jede Seite erzählt seine Geschichte. Jede Seite entpackt etwas mehr von dieser guten Neuigkeit, die für dich und für mich gilt. Und es ist nicht kompliziert. Es ist auch nicht schwierig. Manchmal verstehen es Kinder besser als Erwachsene. Es braucht keine große Vorstellungskraft. Was also ist es? Was ist das Evangelium? Was ist so gut an dieser guten Neuigkeit? Und wir gehen dafür in die Apostelgeschichte. Nach dem Leben von Jesus, irgendwo im 4. Jahrzehnt, im Jahr 40 nach Christus, Petrus, einer der Jünger von Jesus, bekommt von Gott einen Auftrag, zu einem römischen Hauptmann zu gehen. Sein Name ist Cornelius und er geht dorthin mit dem Auftrag, Evangelium zu verkünden. Gute Neuigkeit. Petrus ist dieser Meldeläufer, der diesen Brief in der Hand hält und gesendet wird zu Cornelius. Er wird geschickt zu diesem römischen Hauptmann. Und hier steht er nun und sagt, wir lesen das in Johannes, in Apostelgeschichte 10. Was ich euch bringe, sagt Petrus, ist das Evangelium vom Frieden, durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Und dann sagt er, ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher. Er tat Gutes, heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Und wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hatte. Doch dann hat man ihn getötet, indem man ihn an ein Kreuz hängte. Doch 3 Tage später hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er, Jesus, der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten im Alten Testament haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Schuld, jeder, der an ihn glaubt. Die gute Botschaft, die handelt von einer guten Person. Und sein Name ist Jesus. Er kam auf diese Erde, um Gutes zu tun. Er kam nach Nazareth, er heilte die Menschen, er befreite alle die, die der Feind in seiner Gewalt hatte. Er liebte die Menschheit. Er kämpfte gegen den einen großen Feind dieser Welt. Doch man hat ihn umbringen lassen. Er starb an einem Kreuz, einem brutalen, blutigenden, beschämenden Tod an einem Folterinstrument. Aber 3 Tage später hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und er hat ihn als König und als Richter eingesetzt. Jesus setzte sich auf einem Thron nieder. Und dieser Thron, der steht über unseren 7 Bundesräten. Dieser Thron steht über den Mächtigen und den Königen dieser Welt und der Geschichte. Dieser Thron, der steht sogar über einem Präsidenten Trump. Und Jesus sitzt auf diesem Thron über dieser ganzen Welt als von Gott eingesetzter Richter. Und es steht, er wird über die Lebenden, das wären wir, über die Gestorbenen und über die, die noch sterben werden, das wären auch wir, das Urteil sprechen. Und jetzt kommt das Gute, der guten Nachricht. Dieses Urteil, was eigentlich zuerst ein bisschen negativ und gefährlich sich anhört, dieses Urteil kann für dich und für mich begnadigt lauten. Geliebt, angenommen, wertvoll. Denn jeder, der an ihn glaubt, wird befreit von aller Anklage. Die Schuld, die wird ausgelöscht. Der Richter, der wird zum Freund. Römer 8,1 sagt, also gibt es für die, die zu Jesus Christus gehören, keine Verurteilung mehr, keine Verurteilung. Jesus brachte Frieden zwischen Gott und zwischen Mensch. Er hat eine Schlacht gekämpft gegen den Tod. Er hat eine Schlacht gekämpft gegen Sünde und hat eine Schlacht gekämpft gegen den einen großen Feind. Und er hat gewonnen, den Feind besiegt. Seine letzten Worte am Kreuz war ein Schrei und er sagte, es ist vollbracht, es ist erledigt, der Sieg ist errungen. Der Feind besiegt, der Tod überwunden, die Schuld begraben. Und das ist gute Nachricht. Aber, jetzt kommt ein Aber, diese gute Nachricht, die muss geglaubt werden. Es gibt die wahre Geschichte eines japanischen Soldaten und der heißt Hiro Onoda. Während des Zweiten Weltkrieges war er auf einer kleinen Insel in der Nähe der Philippinen stationiert. Und im Februar 1945 eroberten die amerikanischen Truppen diese Insel. Und Hiro flüchtete weit tief hinein in den Dschungel und er verschanzte sich dort. Und nur wenig später, im August 1945, endete der Krieg. Hiro, dieser japanische Soldat, fand 2 Monate später ein Flugblatt, das abgeworfen wurde über dieser Insel. Und auf dem stand, der Krieg ist beendet. Der Krieg ist vorbei. Aber er hielt das für Propaganda, für eine Falle, für einen Trick. Und er schenkte dem keinen Glaube. Und jetzt kommt das Unglaubliche. Noch 30 Jahre später verbarrikadierte sich dieser japanische Soldat auf dieser Insel tief im Dschungel, im Glauben, dass der Krieg immer noch tobt. Er lebte immer noch im Krieg, obwohl der Krieg schon lange vorbei war. Schon lange. Und am 9. März 1974 flog schlussendlich ein ehemaliger Major von Hiro Onoda zu dieser Insel. Und er ging zu ihm und er befahl ihm die Kapitulation. Und erst das akzeptierte er. Er trug immer noch seine japanische Uniform, sein Katana-Schwert, mehrere Handgranaten und ein Gewehr mit 500 Schuss. Ich glaube, wir machen so oft dasselbe. Wir verstecken uns im Dschungel, obwohl die Schlacht bereits gewonnen ist. Gott wirft ständig Flugblätter über uns ab und dort steht gute Nachricht, der Kampf ist gekämpft, der Sieg errungen, Friede. Dort steht, du bist geliebt, du bist wertvoll. Keine Anklage mehr für die, die in Christus sind. Gott wirft ständig diese Flugblätter ab. Nicht nur das, Gott sendet sogar seinen Major, seinen Sohn in diese Welt, Jesus Christus, der zu uns kommt. Und sagt, ich bin hier, um Frieden zu verkünden. Doch oftmals gehen wir zurück in den Dschungel. Wir verstecken uns, wir glauben es nicht. Oder wir leben nicht im Glauben, dass es wirklich wahr ist. Dieser Hiro Onoda reiste dann nach seiner Kapitulation zurück nach Japan. Er heiratete, er verfasste eine Biografie über sein Leben. Der Glaube an die Botschaft des Friedens, zwar erst 30 Jahre später, aber auch 30 Jahre später hat dieser Glaube an diese Botschaft sein Leben verändert. Er begann ein neues Leben. Es brachte ihn aus dem Dschungelversteck heraus. Und das Evangelium, das Gott für uns hat, diese gute Nachricht, die verändert das Leben. Es tut es. Es hat mein Leben verändert. Ich glaube, es gibt nichts, das mein Leben so verändert hat, wie diese simple, einfache Wahrheit, dass Gott gesiegt hat. Aber es geschieht nicht auf einen Schlag und es geschieht auch nicht automatisch. Es muss immer wieder neu entzündet werden. Wir müssen es immer wieder hören, wieder lesen und es anwenden auf unser Leben. Es hat Auswirkungen auf alles. Es hat Auswirkungen auf deine Identität. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er alles gab, um dich zu retten. Du bist ihm so wertvoll, dass er sich sagte, ich verschone nichts, ich gehe sogar über meine eigene Leiche, um dich zu gewinnen. Und wenn wir das glauben, dann müssen wir nicht irgendwie auf den Boden schauen, wenn wir mit Menschen sprechen. Wir sind jemand, wir dürfen den Menschen direkt in die Augen blicken. Wir sind wertvoll. Wir sind geliebt, wir sind wichtig in Gottes Augen. Du hast Bedeutung, du hast Wichtigkeit in den Augen des Schöpfers. Es hat Einfluss auf deinen Charakter. Gleichzeitig macht dich dieses Evangelium nicht stolz oder überheblich. Denn dieser große Preis, den Gott gezahlt hat für uns, hat er zwar gezahlt, weil du ihm so wertvoll bist, aber gleichzeitig zeigt es auch, wie tief und wie schlimm und wie schrecklich unsere Schuld war, dass es Jesus nichts, nicht mehr, nicht weniger als sein Leben kostete, um uns zu erlösen. Alles ist Gnade und das macht uns demütig. Es führt zu einer demütigen Freude. Es hat Einfluss auf deinen Lebensstil. Wenn du erlebst und erfährst, dass Gott ein gebender Gott ist, dass seine Grundeinstellung ist, ich gebe mich, dass er der dienende König ist, dass er sich selbst gespendet hat für uns, dann verändert das oder das hämmert an einem selbstzentrierten Herz. Das hämmert am Egoismus. Es tut es. Und es geschieht nicht, jetzt sollst du aber, jetzt müsstest du eigentlich dich dankbar zeigen. Nein, es geschieht mit deiner innerlichen Freude. Wow, das hat er für mich getan. Ich will nicht anders als mein Leben für ihn niederlegen. Es hat Einfluss auf dein Herz. Im Leben geht vieles in die Hose. Das passiert. Man findet nicht immer den Parkplatz. Man bekommt auch nicht immer alles, was man sich wünscht. Ich habe auch schon meinen Kaffee über den Laptop geleert. Meine Frau macht das ständig. Etwas ausleeren. Das sind die eher spaßigen Rückschläge im Leben. Aber es gibt auch wirklich tiefgreifende Schicksalsschläge, die weitergehen, die tiefer gehen. Und das Evangelium gibt uns Freiheit, echt und ehrlich zu trauern. Wir wissen, da ist ein Gott, der sieht direkt in das tiefste Innern unserer Seele und er fühlt mit, er trauert mit, er steht bei dir. Das Evangelium gibt echten Trost und echte Hoffnung. Diese Wahrheiten der Gnade sind ein Licht, das selbst dann noch flackert, wenn alles dunkel ist. Das Evangelium verändert alles. Es verändert, wie du lebst, wie du liebst, wie du sprichst, wie du fühlst, wie du handelst, was dir wichtig ist, was dir unwichtig ist. Es verändert und hat Einfluss auf dein ganzes Leben. Während Petrus dort bei Cornelius dieses Evangelium bringt, geschieht etwas. Und mit diesem Vers möchte ich schließen. Und ich möchte beten, dass es auch heute geschieht. Während Petrus dort bei Cornelius das Evangelium bringt, lesen wir, während Petrus noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Hören genügt nicht. Es braucht dieses übernatürliche Werk des Heiligen Geistes. Er fiel auf alle, die das Wort hörten. Nach dem Hören geschah ein Erlebnis. Das Evangelium muss innerlich geglaubt und erlebt werden, sonst genügt es nicht. Hören allein genügt nicht. Und derjenige, der in uns den Glauben entfacht, ist der Heilige Geist. Und ich kann das nicht für dich machen. Du kannst es nicht einmal selbst machen für dich. Es liegt nicht in deiner Macht, nicht in deiner Hand, nicht einmal in deinem Wollen, heißt es in Römer 9. Eher im Gegenteil. Ich glaube, es geschieht, wenn wir uns selbst aufgeben, wenn wir uns Gott ausliefern und sagen, Herr, ich kapituliere wieder einmal neu. Ich gebe mich dir ganz hin. Du bist alles. Ich lebe mein Leben nieder. Du darfst die Kontrolle übernehmen. Du darfst mein Herz verändern. Mein Leben, mein Reden, mein Handeln, mein Fühlen. Du bist alles. Ich glaube, du kannst heute dieses Flugblatt, ihr dürft nach vorne kommen, dieses Flugblatt neu in die Hand nehmen. Dieses Flugblatt, auf dem Evangelium steht. Gute Nachricht für dich und für mich. Du kannst es lesen. Und die Frage ist jetzt, was machst du damit? Was macht es mit dir? Schenkst du ihm Glauben? Wird es dein Leben verändern? Ich möchte beten, dann gehen wir in die Zeit vom Worship und ich lade euch ein, um die Zeit zu nutzen im Gespräch mit Jesus. Und Jesus, zu dir beten wir jetzt, du bist die gute Nachricht. Es ist eine Person, es bist du. Dein Leben, dein Sterben für uns. Deine Gedanken, die du hast über unserem Leben, aber danke Gott so viel weiter. Du hast Frieden ausgerufen über dieser Welt. Du hast einen Kampf gekämpft. Du hast eine Schlacht gewonnen. Und Herr, ich bitte dich, dass es noch mehr in unser Herz hineindringt, dass wir aus dem Dschungelversteck rauskommen. Dass wir das Flugblatt lesen und glauben. Und Heiliger Geist, dass du wirkst in unserem Herz, dass es unser Leben verändert. Dass es unsere Identität verändert. was wir über uns selber denken, unseren Charakter, unser Herz, unser Fühlen und unser ganz praktisches, alltägliches Leben. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, in die Zeit vom Lobpreis. Du bist der, der alles tut, verändern. Schenk wieder neu das Feuer in unserem Herz für die gute Botschaft. Amen.